Wir sehen, dass aktuell KI-Systeme meistens aus Daten lernen. Das bedeutet, dass die irgendwie aus Input lernen. Dieser ganze Content ist jetzt nicht nur frauenfreundlicher oder feministischer Content, sondern es ist ganz viel anderer Content. Deswegen, wenn wir KI mit sowas trainieren, ist sie im ersten Moment auf jeden Fall mal nicht feministisch, sondern reproduziert irgendwie das, was schon da ist.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und als Gesprächspartnerin habe ich heute, und die könnte thematisch nicht besser passen, denn was wir gerade erleben oder gerade schon auch seit Beginn des Jahres erleben, sind an vielen, vielen Stellen Veränderungen durch KI, die wir direkt im Arbeitsmarkt merken. Und deswegen gehen wir heute in dieser Podcast-Folge der Frage nach, wie KI unsere Arbeitswelt, unser Denken und vor allen Dingen auch Frauen in ihrer Karriere und auch Führungspositionen beeinflusst. Bewusst, unbewusst, positiv wie negativ. Und ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Dr. Eva Gengler. Sie ist Expertin für feministische und machtkritische Perspektiven in der künstlichen Intelligenz. Sie ist auch Buchautorin des Buches Feministische KI, warum künstliche Intelligenz Ungerechtigkeit verstärkt und was wir dagegen tun müssen. Und sie treibt das Thema vor allen Dingen auch mit ihrer Community Feminist AI voran. Und ich freue mich so, so sehr, dass du als Expertin heute dabei bist und heiße dich nochmal herzlich willkommen. Hallo, liebe Eva.
Vielen Dank, ich freue mich auch, liebe Christin.
Ja, so, so spannend. Also wir nehmen diesen Podcast ja jetzt gerade so Anfang Februar auf und du hast es wahrscheinlich auch ein bisschen mitbekommen. Anfang Januar gab es oder überhaupt im Januar gab es, auch wenn man so ein bisschen die News sich anschaut, wahnsinnig viele Entlassungen schon durch KI. Zumindest wird es nach außen so kommuniziert, was natürlich manchmal interne Gründe sind. Das sieht man vielleicht nicht. Gleichermaßen kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, möchte ich dir eine Frage stellen, vielleicht auch gerade mit diesem aktuellen Blick. Was kommt für ein Gefühl, für ein Bild, wenn du so an Female Leadership, an Frauen in Führungspositionen denkst, bei dir im Kopf?
Ja, finde ich ganz spannende Frage. Ich glaube, für mich ist es ein sehr, sehr positives Gefühl, was ich da sehe. Ich denke irgendwie an Community, ich denke an Gemeinschaft, ich denke tatsächlich nicht an diese eine Frau an der Spitze, sondern ich denke daran, dass wir Leadership, dass wir Führung anders denken. Ich war auch mal im Bereich Agilität unterwegs und Business Analystin, da hat mir viel von irgendwie Servant Leadership gesprochen, also quasi, wie können wir eigentlich jetzt auch von unten enablen oder grundsätzlich Personen enablen und nicht nur eben quasi Leadership von oben denken. Ich habe tatsächlich im Vorfeld auch mal KI gefragt, in Bezug auf, erstelle mir mal ein Bild zu Female Leadership und welches Gefühl das eigentlich auslöst. Mhm. Und da war das Bild tatsächlich eine weiße Frau in Businesskleidung, die irgendwie in einem Raum steht, vor einem großen, also vor, man sieht, das ist eine Skyline im Hintergrund, das ist ein großes Fenster. Um sie herum sind Frauen und Männer, aber sie steht quasi an einem Tisch und die anderen sitzen um sie herum. Und das zum Beispiel denke ich nicht. Also wenn ich an Female Leadership denke, dann denke ich irgendwie auch an Diversität, an Gemeinschaft, an Freude und eben nicht an diese eine Person an der Spitze. Und genau, ich glaube, das ist wirklich das, was es mich auszeichnet, zumindest im Idealfall.
Ja, und das zeigt ja auch schon ein Stück weit, wo es warum auch deine Arbeit so wichtig ist. Ja, wenn jetzt so ein typisches Klischee kommt, dann auch noch eine weiße Frau, wahrscheinlich in Business-Klamotten, so wie du es gerade beschrieben hast. Das sind ja so die Bilder, die sowieso schon bei vielen viel zu stark festhängen. Und wenn KI das natürlich immer noch mehr speist, dann brauchen wir ja genau deine Arbeit. Vielleicht kannst du uns mal reinholen. Was ist denn feministische KI?
Ja, was ist feministische KI? Vielleicht fange ich mal damit an, was feministische KI nicht ist oder was KI aktuell sehr oft ist. Wir sehen, dass aktuell KI-Systeme meistens aus Daten lernen. Also wenn wir von KI sprechen, sind es meistens irgendwie datengetriebene Systeme. Das bedeutet, dass die irgendwie aus Input lernen. Wir geben Daten rein. Also zum Beispiel, wenn wir an ChatGPT denken, ganz, ganz viele Texte. ChatGPT hat vermutlich, man sagt immer so, aus dem ganzen Internet gelernt, das ist vermutlich nicht ganz korrekt, aber im Grundsatz haben die sich ganz, ganz viele Texte von Wikipedia, von Reddit, von ganz vielen Seiten gezogen und damit die KI trainiert. Das bedeutet jetzt, dass erstmal dieser ganze Content da drin steckt und es ist jetzt nicht nur, sag ich mal, frauenfreundlicher oder feministischer Content, sondern es ist ganz viel anderer Content. Da sind sehr viel Content von Männern geschrieben, ganz viel von weißen Menschen, privilegierte Menschen, die sich das leisten können, in so einem Forum unterwegs zu sein. Und ist natürlich auch ein gewisses Weltbild, was da produziert wird. Deswegen, wenn wir KI mit sowas trainieren, ist sie im ersten Moment auf jeden Fall mal nicht feministisch, sondern reproduziert irgendwie das, was schon da ist. Weil wir haben Daten aus der Vergangenheit um KI zu trainieren, wollen wir meistens sehr viele Daten haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal überlegen, wo KI überall eingesetzt wird, zum Beispiel im Recruiting, was ja auch für Leadership relevant ist, und wir überlegen mal, wer bisher eingestellt worden ist, und wir denken tatsächlich nicht nur an den letzten Monat, ans letzte Jahr, sondern an die letzten Jahrzehnte, dann zeigt sich, dass wir da was reproduzieren können, was vielleicht nicht feministisch ist. Und eine feministische KI, beziehungsweise der Ansatz dahinter, möchte das verändern. Also es geht darum, dass wir überlegen, wie können wir eigentlich Systeme einsetzen, also als NutzerInnen in unseren Unternehmen, aber wie können wir sie auch feministisch prägen, wenn wir sie entwickeln, wenn wir sie feintunen, damit sie feministischen Zweck gerecht werden. Also zum Beispiel vielleicht, wenn wir wieder an das Bild von gerade eben denken, ein diverses Leadership-Team, das eben nicht nur irgendwie die weiße Frau an der Spitze zeigt, oder den klassisch weißen Mann, sondern dass wir genau sowas verändern.
Und das heißt, du hast jetzt gerade angesprochen, also feministische KI setzt sowohl bei der Entwicklung an, aber ich kann auch, wenn ich jetzt rein theoretisch irgendwo im HR bin, auch gucken, was sind so die, wie füttere ich sie quasi, um sie auf uns bezogen zuzuschneiden. Das heißt, ich habe mehrere Ansatzpunkte, wo ich da wirklich auch mitgestalten kann. Ich muss nicht nur die fertige KI quasi, die jetzt vielleicht fürs Recruitment notwendig ist, für mich einfach so nehmen, wie sie ist, sondern ich kann da auch aktiv dann mitgestalten, wenn ich dann vor Ort der Anwender quasi bin oder die Anwenderin.
Genau, also natürlich würde ich sagen, die meiste Macht haben die Personen, die wirklich KI entwickeln, die entscheiden, welche Prioritäten fließen da rein, welche Daten trainieren wir. Das sind, würde ich schon sagen, die Personen, die wirklich verantwortlich sind oder auch die Institutionen, die wirklich verantwortlich sind, weil die ganz viel vorgeben, was wir als NutzerInnen nicht mehr wirklich ändern können. Aber trotzdem absolut, auch als NutzerInnen haben wir hier Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir aussuchen, welche Systeme wir nutzen, welche Systeme wir nicht nutzen, wofür nutzen wir solche Systeme. Zum Beispiel hat ein Forschungsteam, ich glaube von der Uni Würzburg, hatte letztes Jahr eine Studie gemacht und die hatten sich angeschaut, wenn sie ChatGPT oder andere große Sprachmodelle nutzen und damit Gehaltsverhandlungen simulieren, dann bekommen Frauen weniger Gehalt als Männer. Also was reproduziert eben unseren Status quo, unseren Gender Pay Gap? Und hier zu überlegen, ist es denn das richtige Tool? Ja, möchte ich zum Beispiel auch ChatGPT nutzen, um Lebensläufe zu bewerten, um mir die Besten rauszusuchen oder nicht, ist eine ganz wichtige Frage, weil dafür müssen wir es nicht einsetzen. Ja, ich glaube, das sind Fragen, wofür setzen wir es ein und auf was achten wir dabei? Weil wenn wir es dafür nutzen wollen, geben wir vielleicht mit, wir wollen eine gewisse Diversität sehen, achte auf gewisse Dinge nicht. Also am Ende sind auch ganz, ganz viele NutzerInnen-Entscheidungen dabei, die am Ende beeinflussen, wie das Ergebnis aussieht. Deswegen, ja, ich würde sagen, die größte Verantwortung, die größte Macht im System haben die KI-Systeme prägen, aber auch wir, wenn wir sie nutzen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Das Thema feministische KI ist, würde ich sagen, wird aktuell größer, aber ist tatsächlich schon auch ein Konzept, was es schon länger gibt. Schon in den 90er Jahren hat Alison Adam, das ist eine Professorin, die mittlerweile emeritiert ist, ich glaube aus der UK kam die, hat gesagt, wir können KI feministisch prägen und oder feministisch einsetzen. Das heißt, auch eine KI, die nicht feministisch gestaltet worden ist, können wir zu feministischen Zwecken einsetzen, uns einsetzen, um feministischen Zielen zu folgen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Wir können sie als Nutzerinnen feministisch nutzen und am besten natürlich auch noch, wenn wir sie entwickeln, feministisch prägen. Aber beides ist möglich.
Und aber jetzt hast du diese Einblicke. Würdest du sagen, gerade wenn wir uns auch die großen KI-Unternehmen jetzt angucken, wie stark setzen sie sich mit dem Thema auseinander, wirklich das auch diverser zu denken, wenn sie in der Entwicklung sind?
Also ich glaube, das ist noch viel zu wenig. Ich denke schon, also was ich mir in meiner Forschung angeguckt habe, sind verschiedene Einflussfaktoren. Das sind zum einen die Menschen, wie du auch angesprochen hast, also wer hat Macht im System, wer hat Einfluss, wer ist involviert. Dann am Ende, welche Daten fließen ein, also welche Daten werden fürs Training genutzt. Dann aber auch, welche Prioritäten spielen eine Rolle. Das heißt, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass wir ein System feintunen, also das heißt, dass wir das für unsere Zwecke quasi mit Daten nachtrainieren, achten wir darauf, dass wir hier diverse Daten haben oder wollen wir schneller live gehen? Also welche Prioritäten quasi in diesem Entscheidungsprozess spielen eine Rolle und am Ende auch noch der Zweck. Und ich glaube, was wir aktuell sehen, ist, dass der Zweck, wenn ich jetzt mal damit anfange, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, also der Zweck, warum wird so ein KI-System eigentlich überhaupt eingesetzt, warum tun wir das, ist in der Regel bei den großen Anbietern aktuell nicht feministisch, sondern da geht es ja eigentlich darum, dass irgendwie Prozesse effizienter gestaltet werden, dass wir automatisieren, aber nicht unbedingt, dass wir diese Prozesse verändern. Das klingt jetzt halt erstmal sehr ja, sehr wissenschaftlich oder sehr, sehr high level. Also was könnte das sein? Wenn ich jetzt das Beispiel wieder Recruiting sehe, wenn wir eben sagen, wir wollen eine KI nutzen oder die Anbieter bauen eine KI, damit wir bestehende Prozesse im Recruiting automatisieren und effizienter gestalten, bedeutet das, dass wir auch den Entscheidungsprozess ähnlich gestalten. Das bedeutet, dass Personen, die bisher nicht eingestellt worden sind, die vielleicht übersehen worden sind, durch diesen Prozess noch sicherer aussortiert werden. Ja? Das ist aber aktuell meistens das Ziel. Und es ist seltener das Ziel, wie können wir den Prozess mit dieser KI gerechter gestalten, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Wenn wir an Prioritäten denken, dann glaube ich, wir leben in einem neoliberal-kapitalistischen System in vielerlei Hinsicht. Und gerade wenn ich nach USA schaue, ist es dort, denke ich, noch weiter ausgeprägt und sehr viele Anbieter kommen aus den oder sind in den USA. Dann glaube ich, dass im Vordergrund meistens Profit steht und im Vordergrund steht, schnell live zu gehen. Das heißt, sehr viele Entscheidungen werden am Ende auf Basis von solchen Abwägungen getroffen. Deswegen eher nicht feministisch. Und wenn wir an die Daten denken, dann ist auch hier sehr häufig, glaube ich, die das Ziel eher die meisten Daten zu haben und nicht die besten Daten. Und dann wird eher durch Prompts nachgebessert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal an ChatGPT denke, dem wurden ganz viele Regeln mitgegeben, was er zum Beispiel nicht beantworten soll oder wie er sich verhalten soll. Er soll irgendwie höflich antworten, er soll eigentlich nicht rassistisch antworten, er soll keine Gender-Stereotype vertiefen, obwohl die in den Daten sind. Ja, das heißt, ich denke, man hat eher nachgebessert, als wirklich zu sagen, wir lassen ganz viele Daten weg, weil die sind einfach nicht perfekt. Mhm. Und im letzten Punkt zu den Menschen. Ich denke, was ganz wichtig ist, dass es hier nicht nur um Techies geht. Und also ich glaube, das ist auch grundsätzlich wichtig, wenn es um KI geht. Alle Menschen können irgendwie auf KI Einfluss nehmen durch die Nutzung, dadurch irgendwie aber auch was zu zeigen, wenn das nicht gut läuft. Und wer zum Beispiel sehr viel Einfluss auf KI-Systeme hat, sind Menschen in Leadership-Positionen. Ja, die entscheiden, wen rekrutieren wir? Warum setzen wir KI ein? Warum nehmen wir die KI und nicht eine andere? Wo geht Budget hin? Und ich glaube tatsächlich, dass das die wichtigsten Personen sind, weil natürlich ist auch ein Entwicklungsteam wichtig, das am Ende auch KI testet und vielleicht gewisse Probleme dann feststellt oder auch nicht feststellt, je nachdem, wie Diversität hier vorhanden ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Leadership. Und wenn wir hier auf die großen Tech-Konzerne gucken, dann sind die einfach noch mehrheitlich weiß, männlich und privilegiert geführt. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Und hier sehe ich jetzt auch keinen sehr großen Wandel passieren. Deswegen, ich denke, sie haben es ein Stück weit auf dem Schirm. Es gibt gewisse Diversity, Equity, Inclusion Programme. Aber auch die sind in den USA aktuell nicht priorisiert. Und ich glaube, wir sehen da wenig wirklich effektiven Wandel.
Ja, und die sehen das Problem dann ja auch häufig nicht als Priorität ein, so wie du auch gerade schon das benannt hast. Und wenn ich jetzt so ein bisschen so überlege, ich bin vielleicht eine Frau irgendwo in einem Konzern, habe vielleicht entweder eine erste Führungsposition oder vielleicht auch schon eine mittlere Führungsposition. Du hast jetzt Recruitment oder Rekrutierung angesprochen. Was gibt's so für Touchpoints, wo ich möglicherweise als Frau in Kontakt mit KI bin, außerhalb von ChatGPT und Co. Ja. Oder genau dem, sondern und trotzdem eben positive wie negative Effekte durch KI eben haben kann, genau aufgrund dieser Trainierungsprozesse, die du auch angesprochen hast.
Also ich glaube, es kommt ganz drauf an, wo dieses Unternehmen KI einsetzt, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass KI unser Leben schon sehr lange prägt. Also das ist nicht erst, wie du gesagt hast, durch ChatGPT der Fall. Natürlich sind jetzt das Systeme, die sehr stark im Vordergrund stehen, aber KI wird ist zum Beispiel steckt in Suchmaschinen und nicht erst durch die KI-generierte Übersicht obendran, sondern das, was wir sehen, also dieser Algorithmus dahinter, das ist ein KI-System. Und genauso kann es natürlich in Recruiting-Prozessen schon drin stecken, in Prozessen, die darüber entscheiden, wer wird wie befördert, wie sehen Mentoring-Programme aus. Hier können Matching-Systeme stattfinden, in Personalplanung. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was das Unternehmen genau tut und wo es eben welche Systeme einsetzt. Aber ich würde sagen, dass wir allen Entscheidungen, die mithilfe von KI irgendwie unterstützt getroffen werden, schon eigentlich täglich ausgesetzt sind oder da uns damit auseinandersetzen dürfen. Klassische Beispiele sind auch sowas wie Kreditvergabe, also wirklich Entscheidungen, die auch am Ende, wenn es ums Geld geht, mitentscheiden. Und ich denke, wir müssen uns eigentlich einfach bewusst machen, wenn solche Systeme zum Einsatz kommen, also erstmal glaube ich, ist es gut zu hinterfragen, wie werden Entscheidungen getroffen und kommen solche Systeme zum Einsatz? Ich glaube, das ist mal eine gute Frage. Und natürlich heißt es jetzt auch nicht, dass wenn solche Systeme zum Einsatz kommen, dass es notwendigerweise schlechter ist, als wenn Menschen entscheiden, ja, weil KI-Systeme lernen aus menschlichen Entscheidungen und deswegen zeigen sie uns Vorurteile. Also, aber ich glaube, uns das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Punkt. Und dann am Ende, was ist da eingeflossen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Recruiting denke, dann werden da ja sehr oft Systeme eingekauft. Das sind ja selten Systeme, die in-house entwickelt werden, sondern die werden irgendwie eingekauft und dann auf Unternehmensdaten nachtrainiert. Und ich denke, dass wir hier überlegen, was fließt dort ein? Wer hat hier Entscheidungen? Wer hat hier mitentschieden? Wie kann ich vielleicht auch testen, ob ich dem Ergebnis glaube? Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Also ganz einfache Tests sind sowas wie, also angenommen, wir wollen jetzt ChatGPT nutzen, um gute BewerberInnen zu finden. Ja, dann würden wir vielleicht die Lebensläufe dort reinladen. Wo ich jetzt mal sagen muss, ist eh schon ein bisschen schwierig, weil datenschutzrechtlich nicht einwandfrei. Also in Unternehmen ist das vielleicht ein abgekapseltes System. Aber angenommen, wir würden das jetzt tun, wir laden dort die Lebensläufe hoch, dann könnten wir einfach mal gucken, bevor wir das tun, wenn wir einen Lebenslauf haben mit weibliche, männliche BewerberInnen, vielleicht deutsch klingender Name, nicht deutsch klingender Name und ansonsten den gleichen Attributen, kommt das gleiche Ergebnis raus. Also dass wir wirklich eigentlich aktiv versuchen zu testen, die Systeme, die wir nutzen, stecken dort solche Probleme drinnen? Und wenn ja, dann ist die Frage, ob wir so ein System einsetzen wollen und ob wir dem vertrauen. Weil wir oft eben nicht wissen, wie Entscheidungen am Ende passieren. Also wir wissen nicht wirklich, wie die Entscheidungen zustande kommen. Das heißt, wir können uns versuchen, ranzutasten, indem wir das selbst ausprobieren.
Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Appell an alle, die jetzt gerade zuhören vielleicht und irgendwo im HR oder Personalbereich sind, und das sind ja oft viele Frauen, wirklich sehr kritisch zu sein, zu gucken, bringt es uns vielleicht als Frauen, aber grundsätzlich auch das Unternehmen natürlich damit weiter, gerade wenn ich in solchen Prozessen vielleicht eingebunden bin, genau diese Fragen dann zu stellen, wie ist die Perspektive, worauf wurde das trainiert, worauf kann ich das vielleicht auch testen, so wie du gerade gesagt hast, genau da anzusetzen und mitzugestalten, ja, weil wir eben dieses Wissen haben jetzt. Ja. Wir sprechen ja, also du hast ja so ein bisschen Recruitment angesprochen. Gibt es auch sowas wie, dass ich bestimmte Systeme habe? Also ich kann das jetzt gar nicht so genau, also du sagst ja auch, dass KI natürlich überall irgendwo im Hintergrund ist und nicht erst seit 2 Jahren, seitdem wir jetzt ein bisschen lauter drüber sprechen. Wo kann es vielleicht auch zu Nachteilen kommen, wenn ich so an Performance-Systeme denke, wo wir uns vielleicht, sei es 360-Grad-Feedbacks oder andere Sachen, die eingespeist werden, kennst du da auch Benachteiligungen oder vielleicht auch Bevorteiligungen, wo so ein bisschen auch Verzerrungen mit drin sind?
Also ich würde sagen, ich kenne jetzt nicht explizit ein System, wo ich sagen würde, das hat jetzt Bias. Ich glaube, das ist auch gar, also ich glaube, das wird auch nicht wird auch absichtlich vielleicht nicht so präsent gemacht. Aber ich denke definitiv, dass es da Probleme geben wird. Wenn wir zum Beispiel an Performance denken und wenn wir überlegen, wie wird Performance bewertet, wer hat bisher Beförderungen bekommen, wer bekommt bisher Gehaltserhöhungen, dann wissen wir einfach jetzt auch ganz ohne KI, dass das gewissen Strukturen folgt, dass häufig Frauen vielleicht mit Kindern benachteiligt werden, dass die vielleicht eher in Teilzeit sind, dass die vielleicht weniger Verantwortung übernehmen dürfen. All diese Informationen stecken dann da drinnen und werden auf jeden Fall einen Einfluss haben auf zukünftige Entscheidungen oder Ergebnisse von so einem System. Nicht notwendigerweise schlecht, weil man kann natürlich auch vorgeben, dass zum Beispiel Menschen mit Care-Verpflichtung ganz gewisse Skills lernen, die sehr wichtig sind. Ja, also am Ende kommt es wirklich sehr stark auf unsere Bewertung an. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig zu sagen, KI spiegelt irgendwie ein Stück weit, dass das da ist, beziehungsweise erkennt Muster und verstärkt diese Muster. Das bedeutet eigentlich im Rückschluss, dass es ganz wichtig ist, dass wir auf uns selbst achten und überlegen, welche Bias haben wir denn. Wir wissen auch, dass, also zum Beispiel gab es eine Studie, ich glaube in Israel, die hat gezeigt, dass Frauen, also dass im Recruiting oder in der Personalauswahl bei BewerberInnen, wenn Frauen irgendwie ein sehr attraktives Bewerbungsfoto auf dieser Bewerbung hatten, dann wurden die eher weniger eingeladen und hingegen Männer, wenn sie gut aussahen, eher mehr. Was dieses Forschungsdienst daraus zurückgeführt hat, dass mehrheitlich Frauen in HR-Teams sitzen und sich vielleicht ein Stück weit unterbewusst gefährdet fühlen von gut aussehenden anderen Frauen. Also ich glaube, was wir uns wirklich überlegen müssen, ist, wie treffen wir Entscheidungen und wie können wir da KI einsetzen, um etwas zu verändern und vielleicht sowas sichtbar zu machen. Weil solche Muster können wir auch aufdecken. Ja, wir können auch aufdecken, hey, es gibt vielleicht ein Bias gegenüber Frauen, weil obwohl die gleich geeignet wären, haben wir sie nicht eingestellt. Ich glaube, das ist am Ende der größte Hebel. Das ist natürlich nicht nur im Bereich HR so, sondern das ist am Ende in ganz vielen Prozessen so, aber natürlich insbesondere, wenn wir über sowas wie Beförderungen entscheiden und diese Themen, und die werden immer mehr KI-gestützt oder datengetrieben funktionieren, was zu einer gewissen Objektivität führen soll. Ich denke, es sieht oft objektiver aus, wenn wir mit Daten einhergehen, aber es ist nicht notwendigerweise objektiver. Aber da müssen wir einfach sehr genau überlegen, welche Prioritäten setzen wir dann eben in so einem System. Und das wird eigentlich meistens von Menschen vorgegeben. Und ich glaube, das zu hinterfragen und zu überlegen, ist sehr wichtig. Und ich meine, da haben wir auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was natürlich eigentlich auch in dem Punkt sehr klar macht, dass wir hier zum Beispiel nicht auf Basis von Gender diskriminieren dürfen, zumindest nicht negativ. Ja? Also wir dürfen sogar positiv diskriminieren. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir überlegen können, auch als Unternehmen, als Organisation, wo wollen wir vielleicht positiv diskriminieren?
Ja, positiv diskriminieren finde ich eine sehr schöne Motivation, weil wir viele Frauen wurden lange oder natürlich auch andere Bereiche wurden lange negativ diskriminiert. Von daher dürfen wir da ein bisschen aufholen. Wenn ich jetzt so ein bisschen, ich denke an Frauen, die vielleicht irgendwie vielleicht nicht an den Schnittstellen arbeiten oder nicht vielleicht irgendwo eingebunden sind und ich möchte gern mich im Unternehmen weiterentwickeln und habe aber Sorge, dass ich vielleicht benachteiligt werde, weil ich in bestimmten Prozessen vielleicht nicht richtig gesehen werde. Vielleicht durch KI, was auch immer da eingesetzt wird. Was empfiehlst du dann zu machen, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich möchte gern irgendwie in die Sichtbarkeit gehen und vor allen Dingen auch gesehen werden, selbst wenn KI mich nicht vorschlägt?
Also zum einen bin ich mir relativ sicher, dass wir nach der DSGVO das Recht haben, uns dafür zu entscheiden, von einem Mensch und nicht von einem Computer bewertet zu werden. Ich denke, das hat sich auch seit der KI-Regulierung nicht verändert. Das heißt, eigentlich haben wir auch das Recht zu sagen, hey, wir wollen die Entscheidung von von Menschen beurteilt zu werden. Kann der Zweifel natürlich auch diskriminierend sein. Aber ich denke, ein Stück weit Informationen einzuholen, wie werden Entscheidungen getroffen und jetzt nicht nur von KI-Systemen, sondern grundsätzlich, wie werden Entscheidungen getroffen, was wird priorisiert. Wer sitzt in solchen Entscheidungsgremien? Weil am Ende wird die KI nicht die letzte Entscheidung treffen. Das wird fast nie der Fall sein, sondern eigentlich werden immer Menschen darüber schauen und Menschen am Ende die Entscheidung treffen. Also würde ich empfehlen zu schauen, wer ist hier involviert? Ist das irgendwie, sind das gerechte Entscheidungsprozesse? Ist das irgendwie gerecht besetzt, so ein Gremium? Und im Zweifel würde ich vermutlich auch sagen, man sollte das sichtbar machen. Ich meine, hier ist es natürlich immer so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass manche Frauen vielleicht auch nicht unbequem sein wollen und nicht am Ende auch negativ betroffen sein wollen, wenn sie sich irgendwie unbequem verhalten und das sowas sichtbar machen. Ich glaube, hier ist es am besten, sich zusammenzuschließen, sich Allies zu holen und auch nicht nur unter Frauen, sondern auch gerade unter Männern, weil tatsächlich ist zumindest auch, was ich immer wieder bemerke, dass am Ende Männern manchmal doch anders zugehört wird oder anders, deren Wort anders wiegt und die auch eher als positiv angesehen werden, wenn sie Frauen unterstützen, als wenn man das als Frau selbst tut, weil das dann eher als eigennützig wahrgenommen wird. Also ich glaube, hier sich MitstreiterInnen zu suchen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und am Ende aber auch Awareness fördern, dass solche Systeme nicht neutral sind. Und ich glaube, das ist was, was tatsächlich noch viel zu wenig im grundsätzlichen Bewusstsein angekommen ist, dass solche Systeme nicht neutral sind. Und die werden es auch nicht sein. Also am Ende, wir Menschen sind nicht neutral. Diese Systeme können quasi nicht neutral sein. Die berechnen einfach auf Basis von gewissen Dingen. Aber wir wählen aus, was ist wichtig. Wir geben die Daten rein. Das bedeutet, ich glaube, das sichtbar zu machen und dann, ich meine, das können vielleicht wieder eher Führungspersonen, deswegen sich auch hier Personen zu suchen, die dort wirklich Entscheidungsmacht haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und diesen Personen klar zu machen, ihr habt die Verantwortung dafür, welche Entscheidungen am Ende von solchen Systemen getroffen werden und die sind nicht neutral. Das heißt, ihr müsst überlegen, was sollen diese Systeme am Ende zeigen? Was steht in unserer Firma im Vordergrund? Welche Werte haben wir? Wie treffen wir Entscheidungen? Und das sollte am Ende das KI-System oder sonstige Entscheidungen, die wir haben, natürlich auch widerspiegeln. Ich glaube, das ist wichtig. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, also viele Frauen nutzen auch Systeme wie KI, also wie ChatGPT aktuell weniger als Männer. Und ich glaube, auch das ist ein großes Problem. Wir sollten uns natürlich überlegen, wo setzen wir das ein, weil es verbraucht auch viele Ressourcen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht absolut verschwenderisch alles mit KI machen und wir sollten auch sicherlich selber mitdenken weiterhin, weil die Ergebnisse einfach schlecht sind. Aber wenn wir solche Systeme gar nicht nutzen, dann haben wir auch ein großes Problem, weil dann ziehen andere Personen an uns vorbei, weil sie viel schneller sind und zumindest auf kurze Sicht erstmal viel produktiver wirken. Das heißt, ich glaube, diese Kompetenzen uns anzueignen, wie können wir mit solchen Systemen umgehen, auch das kann Sichtbarkeit schaffen. Wie können wir uns eigentlich damit stärker aufstellen? Wie können wir damit schneller und besser werden? Ich glaube, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, da sind wir Frauen aktuell noch oft zu zurückhaltend.
Sieht man das auch in den Statistiken, also ja, was so UserInnen angeht?
Ja, also okay, das ist etwas gesunken. Also der Unterschied, anfangs war es deutlich stärker, dass Männer KI, also ChatGPT und solche Modelle nutzen als Frauen. Das ist etwas zurückgegangen, aber es ist immer noch ein deutlicher Unterschied sichtbar.
Wenn du jetzt auch vielleicht aus der, sagen wir mal, aus der beruflichen Perspektive, was empfiehlst du beispielsweise Frauen jetzt so für dieses Jahr, vielleicht sich das erste Halbjahr oder vielleicht bis Ende des Jahres, was sich vorzunehmen, um definitiv gut reinzukommen oder gut on track zu bleiben oder definitiv nicht abgehängt zu werden? Also gibt es so ein paar Tools, die du empfiehlst oder wo du sagst, da unbedingt reingehen?
Also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, das sind explizit ganz gewisse Tools, aber ich glaube, weil die sich so schnell weiterentwickeln und weil es so viele gibt, finde ich schwierig zu sagen, ihr müsst genau irgendwie Tool XY nutzen, sondern ich glaube eher, sich selbst bewusst zu machen, dass wir da eben ständig dazulernen müssen und eigentlich ständig neu ausprobieren müssen und uns da ein Stück weit auch Zeit nehmen müssen. Ich meine, ich kenne es selbst von mir, too busy to improve, dass ich irgendwie auch oft so viel zu tun habe, dass es irgendwie ganz schwierig ist, mir Zeit zu nehmen, neue Dinge zu lernen und vielleicht auch Prozesse zu verbessern. Aber ich glaube, dass es wirklich jetzt an der Zeit ist, dass wir die Zeit nutzen, weil am Ende, wenn wir die Zeit investieren, dann hilft es uns nach vorne extrem. Und beziehungsweise verlieren wir, glaube ich, den Anschluss, wenn wir das nicht tun. Was ich sehr hilfreich finde, wenn ich jetzt an große Sprachmodelle denke, wie ChatGPT, ich glaube, was mir hier sehr hilft, ist zu überlegen, zum Beispiel, Inhalte müssen von mir kommen, ich weiß es selbst am besten. Das heißt, wo es mir helfen kann, ist irgendwie Texte kürzen, ist irgendwas auf den Punkt bringen, ist für mich Dinge vielleicht für eine Zielgruppe aufzubereiten, aber weniger zu sagen, okay, ich kenne mich in einem Thema nicht aus und hier möchte ich mich bitte einarbeiten mit KI. Und ich glaube, solche Überlegungen, wo kann vielleicht welche Art von System helfen, was kann ich gut und wie kann ich das mit KI verstärken und natürlich vielleicht auch gewisse Schwächen schließen. Aber ich glaube, was nicht so gut ist, ist zu sagen, ich kenne mich in einem Thema nicht aus und ich nutze jetzt dafür KI. Natürlich kann man auch sagen, ich habe ein Microsoft-Problem oder so und ich will das lösen. Sicherlich kann hier irgendwie ChatGPT und so auch einen guten Ansatzpunkt geben, aber ich glaube eher, wie kann ich eigentlich meine eigenen Stärken damit unterstützen? An was arbeite ich ganz viel, mit was verbringe ich die meiste Zeit? Wie kann ich hier KI einsetzen? Ich glaube, das wird uns am meisten bringen.
Und wie du sagst, dann einfach dieser Invest, ja, der sich, und das steckt ja schon im Wort investieren, also man investiert, um irgendwann was rauszubekommen, ja, also dass es sich lohnt. Und da gehört halt ein gewisser Zeit- und Energieinvest am Anfang rein. Und irgendwann und hoffentlich so schnell wie möglich macht es sich definitiv auch bezahlbar. Und und wenn es manchmal ist, eine halbe Stunde die Woche oder zweimal eine halbe Stunde die Woche, es muss ja nicht immer gleich ein halber am Vormittag sein, sondern können ja auch kleine Momente sein, wo ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige, ein bisschen mehr rein groove und damit merke, wie es natürlicher wird an vielen Stellen und wie ich mehr Zusammenhänge erschließe, auch außerhalb jetzt von ChatGPT, sondern merke, was gibt es dann eigentlich noch, ja, wo es mich unterstützen kann. Geh ins Gespräch vielleicht statt auf einem sich abends, wenn man sich beim Wein trifft, ja, hey, was nutzt du denn gerade? Ja, so ein bisschen auch die Themen mit ins Private mit reinziehen und so ein bisschen checken, was hilft dir denn gerade im Job? Was habt ihr denn gerade implementiert? Ja, was auch immer jetzt natürlich dann Vertraulichkeitsinformationen und Co. bedeutet, aber so ein Stück weit sich gegenseitig auch zu supporten, wie in anderen Themen eben auch, das jetzt gemeinsam voranzutreiben. Ja. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, dass jetzt große Entlassungswellen, auch gerade in den großen Konzernen, die werden zumindest nach außen deklariert, auch aufgrund von KI und bestimmt steckt es an vielen Stellen auch dabei. Oder zu einem Großteil, was kann das oder wo siehst du so ein bisschen, vielleicht auch aus deiner Expertise, was kann das perspektivisch auch für Frauen bedeuten, wenn wir uns so ein bisschen auch den Bereich angucken oder manche Bereiche angucken, die vielleicht auch jetzt reduziert werden oder perspektivisch?
Ja, ich glaube, das haben wir ja auch jetzt in den letzten, also auf jeden Fall auch letztes Jahr schon gehört, dass Personen entlassen werden, weil es wird viel mit KI ersetzt. Tatsächlich haben wir aber auch schon wieder Meldungen bekommen, dass diese Unternehmen wieder einstellen, teilweise sogar ihre bevorherigen MitarbeiterInnen, weil es mit KI dann doch nicht so funktioniert hat. Ich glaube, dass KI hier natürlich einen großen Effekt hat und das vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, was wir davor hatten. Am Ende, ich glaube, es hatte Professorin Dr. Jasmin Weiß mal auf einem Panel gesagt, wo ich mit dabei war, dass in Zukunft, ich glaube, es war schon vor 2 Jahren oder auch 1,5 Jahren, dass in wenigen Jahren KI eigentlich in fast jedem Beruf absolute Grundvoraussetzung, also KI-Skills, irgendwie KI-Kompetenz damit umgehen zu können. Und es ist natürlich nicht nur ChatGPT, aber grundsätzlich irgendwie damit umgehen zu können. Und es wird nicht mal mehr es wird nicht angegeben in irgendwelchen Stellenausschreibungen. Es wird einfach absolut eines der Grundfundamente sein. Ja, wie vielleicht Umgang mit Excel und PowerPoint oder wie auch immer. Eigentlich noch viel breiter, weil wir das wirklich überall einsetzen können. Deswegen glaube ich als ersten Punkt nochmal da eher diese positive Botschaft auch, dass wenn wir uns damit beschäftigen und diesen Skill jetzt aufbauen und weiterentwickeln und schauen, was es da gibt, wie wir uns unterstützen können. Und es gibt ja auch ganz viele so Automatisierungstools, die gewisse Prozesse automatisieren, wo man irgendwie die E-Mail dann in einen gewissen Ordner schiebt und das stößt einen Prozess an und ist vielleicht insbesondere auch für Selbstständige interessant und so weiter. Dass am Ende das, wie du sagst, ein Invest ist, aber dass das auch bedeutet, dass wir in Zukunft im Arbeitsmarkt sehr viel bessere Chancen haben werden. Und es ein großes Problem ist, wenn wir uns damit gar nicht auskennen. Also vielleicht erstmal die positive Botschaft. Die negative Seite, ich denke schon, dass wir mithilfe von KI weiter auf dem Weg sind, sehr viele Dinge zu automatisieren und dass das natürlich auch bedeutet, dass wir vielleicht in manchen Bereichen weniger Personen benötigen. Ich sehe das aktuell noch nicht als so drastisch gravierend an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke an KI-Einsatz, wie große Sprachmodelle der ChatGPT oder auch von Microsoft, die Systeme, die dahinter stehen, die zum Beispiel in der Programmierung mit eingesetzt werden, dann höre ich zumindest von den EntwicklerInnen da unterschiedliche Ergebnisse oder Meinungen, aber viele sagen, also aktuell bin ich definitiv nicht hier ersetzbar von KI, vielleicht kann ich durch KI dann 1,5 Personen, also weißt du, vielleicht bin ich mit plus KI, aber es ist nicht so, dass das eine KI mich komplett ersetzen kann, weil das einfach so fehlerhaft noch ist und schwierige Prozesse hier oft nicht gut abgebildet werden, sondern dass es eher so ist, dass bei gängigen, wenn es einfach Standard Programmierteile sind, dass das vielleicht mit Autokorrektur quasi vervollständigt werden kann durch KI und solche Dinge, aber oder zum Beispiel auch Dokumentierungen oder Kommentierungen in solchen Programmierabschnitten, dass das da helfen kann, aber nicht den Programmierer, die Programmiererin komplett aktuell zumindest ersetzen kann. Und ich glaube auch dadurch, dass wir eben wissen, dass so KI-Systeme aus der Vergangenheit lernen, können die natürlich dann Code auf Basis vom vergangenen Code produzieren und reproduzieren. Das ist nicht unbedingt guter Code gewesen, wir wissen es nicht. Ja? Also auch da können Fehler mit reinkommen und es ist nicht unbedingt was Neues. Ja? Es ist eher was Standardmäßiges. Das heißt, ich glaube, was es auf jeden Fall weiterhin braucht, ist ExpertInnen, weil am Ende kann ich damit dann trotzdem keinen perfekten Code entwickeln, wenn ich nicht selbst entwickeln kann und verstehen kann, was ich denn eigentlich tun muss in dieser Syntax. Sonst kann ich es nicht überprüfen. Und ich glaube, das ist wichtig. Am Ende kann KI meines Erachtens aktuell sicherlich unterstützen und wir können damit vielleicht brauchen wir dann weniger Personen in gewissen Bereichen, aber tatsächlich ersetzt es nicht den Mensch, der drauf guckt und es versteht. Trotzdem denke ich, dass Frauen anders ersetzbarer sind als vielleicht Männer. Also es hat auch eine LinkedIn-Studie, ich glaube von 2025 oder 24, bin ich ganz sicher, aber die hat gezeigt, dass Frauen wohl anders von so einer Automatisierung betroffen sind durch Gen-AI, durch generative KI als Männer, weil wir in anderen Bereichen tätig sind, weil wir andere Aufgaben übernehmen und die wohl schon eher ersetzbar sind und weniger, die hätten auf Englisch augmented, also weniger verbessert werden durch KI. Auf der anderen Seite haben sie in der gleichen Studie gesagt, dass sie auch große Potenziale durch KI sehen und eben auch auf LinkedIn der Female AI Talent Pool extrem gewachsen ist in den letzten Jahren. Also beide Seiten. Aber ich denke, wenn wir daran denken, dass viele Frauen vielleicht doch in der Buchhaltung unterwegs sind, doch vielleicht eher Prozessen, die am Ende KI sehr gut kann, ja, Buchhaltung, es kann Buchungssätze erkennen, da Buchungen zuordnen, dann PDF dazuordnen und solche Dinge kann KI sehr gut. Da würde ich sagen, kann tatsächlich das auch wirklich einen Einfluss auf Jobs haben. Ich sehe aber auch wieder hier die positive Seite, dass wir vielleicht als Menschen dann mehr Zeit haben für die schöneren Aufgaben, mehr mit anderen Menschen kommunizieren, dass wir mehr Arbeit wirklich für wertstiftende Tätigkeiten haben und das mit KI automatisieren können, was vielleicht auch gar nicht so interessant ist. Also ja, ich sehe das Problem. Ich denke auch, wir müssen politisch da was tun, weil am Ende ist die Frage, wenn Personen dann den Job verlieren und KI dem Unternehmen wenig kostet, wie sieht es mit Steuern aus, wie wird das alles finanziert und so weiter. Ich denke, langfristig sind das Themen, die wir auf jeden Fall angehen müssen. Brauchen wir die Digitalsteuer, brauchen wir ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Aber ich glaube, kurzfristig sind viele Unternehmen, die jetzt wirklich sagen, wir machen ganz viel mit KI und entlassen dafür Personen, eher nicht gut beraten.
So ein bisschen Trial and Error wahrscheinlich, so wie du es auch beschreibst. Manche rudern dann wieder zurück. Das hatten wir also vor ein paar Jahren, die ganze Geschichte mit Homeoffice und Co. wieder alle ins Büro und dann doch wieder ein bisschen mehr Homeoffice. Wir merken da ja viel, dass da auch sehr viel Unklarheit an vielen Stellen, auch gerade in den EntscheiderInnen-Positionen dann ist. Jetzt gibt es ja auch oft bei technischen Themen immer so diese Klischees und gibt es auch in anderen Bereichen, ja, dass Frauen das einfach nicht so gut liegt, ja. Und ob wir jetzt, vor kurzem hatte ich Natascha Wegelin im Podcast und da ging es natürlich auch um das Thema Finanzbildung, ja. Und auch da gibt es ja diese typischen Klischees, aber wenn man dann eigentlich in die Praxis guckt und dann guckt, wenn Frauen wirklich damit arbeiten, dann sind sie an vielen Stellen sogar besser und performen besser, ja. Und gibt es so solche Studien mit KI vielleicht auch, auch wenn vielleicht so die absolute Zahl bei Frauen noch nicht so viel im Einsatz oder damit unterwegs ist, aber die es tun, gibt es da irgendwo schon was?
Also ich glaube, ich würde vielleicht erst nochmal auf deinen ersten Punkt eingehen. Und ich glaube, ja, wir haben auch große Stereotype im Bereich IT, dass Frauen es nicht können. Frauen können kein Mathe und nicht programmieren und so weiter. Und wir sehen natürlich auch, dass sich das niederschlägt in den Zahlen der Personen, die das studieren, die dort arbeiten. Wir haben einen großen Gender Gap im Bereich IT, im Bereich KI. Auch gerade in Deutschland ist das massiv. Ja? Also da haben wir viel, viel, viel mehr Männer als Frauen. Wenn ich jetzt aber an KI-Nutzung denke, dann muss das überhaupt nicht der Fall sein, weil ich muss oft nicht viel KI oder IT-Verständnis haben, also insbesondere um mit einem Chatbot zu agieren. Warum sollen das Frauen nicht können? Also da gibt es absolut überhaupt keinen Grund dafür. Und auch wenn ich jetzt tatsächlich daran denke an KI-Projekte und KI-Entwicklung, hier braucht es ja nicht nur die Personen, die den Code schreiben, und natürlich können auch das Frauen sehr gut, ja. Aber wir brauchen nicht nur diese Menschen, sondern wir brauchen auch Menschen, die fachliche Expertise geben für diese Systeme. Wir brauchen Menschen, die Systeme testen. Wir brauchen Personen, die in diesem Prozess tätig sind und da Input geben, ja. Das heißt, auch hier können wir als Personen, wenn wir tatsächlich explizit auf KI Einfluss nehmen wollen, in der Entwicklung, im Feintuning, in der Anpassung von der KI auf unser Unternehmen natürlich Einfluss nehmen. Also ganz auch schon nochmal weiter weg von der Nutzung. Und das muss überhaupt nicht technisch sein. Ja, also am Ende ist es sogar absolut wichtig, dass wir auch fachfremde Expertise in solchen Prozessen haben, weil sonst entstehen KI-Entwicklungen oder einfach grundsätzlich IT-Entwicklungen, die der Fachbereich nicht braucht. Also deswegen da vielleicht einfach absolut die Scheu nehmen. Jede Person sollte hier Einfluss nehmen. Und um in der IT zu arbeiten, muss man nicht Informatik studiert haben. Also das sage ich das mal als ersten Punkt, weil ich glaube, das ist noch was, was sehr weit vorherrscht. In Bezug auf, wem nutzt das? Also was ich eher an Studien im Kopf habe oder an Untersuchungen ist, dass sich Frauen tatsächlich eher auf die Frage stellen, auch so ökologisch gesehen, möchte ich KI nutzen, weil es verbraucht viele Ressourcen. Also eher so ein bisschen sehr oft diese nachhaltige Brille aufhaben. Und die ist natürlich absolut wichtig, weil wir sollten uns auch die Frage stellen, wo nutzen wir das? Weil ob wir ChatGPT nutzen, verbraucht deutlich viel mehr Ressourcen, als wenn wir ein normales, zum Beispiel eine normale Suchmaschine nutzen. Ja. Aber ich glaube deswegen auch, dass sich Frauen viel öfters die Frage stellen, wo es ist sinnvoll, KI zu nutzen und das nicht unbedingt überall tun. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch an LinkedIn denke, wie viele Posts ich sehe, auch gerade von Männern, die einfach absolut nach KI klingen, dann ist, glaube ich, das absolut überhaupt nicht hilfreich. Und ich glaube, dass Frauen sehr häufig, gerade wenn sie Care-Arbeit übernehmen und ganz viele andere Dinge jonglieren müssen, sich immer die Frage stellen müssen, wo kann ich welche Dinge sinnvoll einsetzen, ja? Und nicht, vielleicht nicht den Luxus haben, ganz viele Themen, ganz viele Dinge auszuprobieren, sondern eigentlich eher sich wirklich die Frage stellen, was brauche ich und was hilft mir wirklich weiter? Deswegen würde ich sagen, dass eigentlich Frauen mit absolut den besten Zutaten ausgestattet sind, um KI sinnvoll zu nutzen, und wirklich für die Bereiche, wo es ihnen wirklich was nutzt und wo es nicht nur Spielerei ist. Und das auch noch verantwortungsvoll zu tun. Also ich glaube, dass da Frauen bestens dafür ausgestattet sind. Und ich hoffe, das zeigt sich in Zukunft auch in Zahlen.
Da arbeiten wir dran. Ja, und vor allen Dingen auch den Impuls fand ich gerade sehr wichtig, auch zu gucken, wie ich im Privaten mehr Berührungspunkte damit bekomme. Weil auch da habe ich natürlich hier einen gewissen Performance-Druck oder Produktivität oder einfach manchmal effizient sein. Und da haben wir ja doch Wissen, ne, ich meine, du kennst auch die Zahlen. Der Load ist bei Frauen einfach wesentlich höher. Und dann zu gucken, hey, was ist denn eigentlich, was kann ich vielleicht wirklich anders ab sofort machen, sich da mal die Zeit zu nehmen und da zu investieren, großer Hebel. Und dann wächst ja automatisch auch mein Bewusstsein, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen auch im Beruf vielleicht wirklich auch oder im Job die Hand zu heben, hey, hier gibt es gerade ein Testprojekt zu KI, Software whatsoever, XY, ich melde mich, ich bin dabei, ich schiebe das mit an. Also da wirklich diese Bereitschaft zu haben, auch wirklich zum Gestalten zu kommen und nicht diese Berührungsängste zu haben. Ja, wichtig, wichtig. Wenn du, vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, gut, du hast sehr stark gesagt, es verändert sich sehr stark, sehr schnell. Gibt es sonst irgendwas im Privaten, wo du sagst, hey, so ein kleiner Geheimtipp für uns Frauen, können wir im Privaten total gut nutzen? Gibt es da irgendwas, was wir vielleicht noch.
Ein Geheimtipp. Also ich denke, dass viele Mütter oder ich kenne einige Mütter, die KI bereits nutzen. Oder zum Beispiel, wenn ich wieder auf die Dr. Jasmin Weiß zu sprechen komme, sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie, glaube ich, täglich sich, weiß ich nicht, 15 bis 20 Minuten Zeit nimmt, um mit ihren Kindern was mit KI zu machen, um denen Skills beizubringen. Aber vielleicht auch ein Stück weit, also ich meine, dann haben die vielleicht auch eine gewisse Beschäftigung. Aber das war eigentlich jetzt eher von dem Kontext her, wie kann ich das dann gleich weitervermitteln? Wie kann ich meine Skills verbessern, aber auch die meiner Kinder? Und vielleicht auch gemeinsam voneinander lernen, weil auch hier ist natürlich so, dass dass es gewisserweise schon manchmal so ist, je nachdem wie alt die Kinder sind, dass die uns da vielleicht auch schon ganz viel zeigen können. Ich fand das einen sehr schönen Ansatzpunkt und das wäre jetzt was, also ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber wo ich gedacht habe, okay, ist natürlich wieder ein Invest, das ist wieder auf Zeit, die aufgebracht werden muss. Das müssen natürlich auch nicht nur die Frauen tun, sondern ich glaube auch hier wäre es nochmal absolut angebracht zu sagen, hey, Papa oder andere Care-Person, wie sieht es da bei dir aus? Aber wirklich zu sagen, wir nehmen uns als Familie, als Personen, vielleicht auch als PartnerInnen, die Zeit, so und so oft in der Woche uns damit zu beschäftigen, damit was auszuprobieren und zu sehen, wie kann es uns den Alltag erleichtern, fand ich irgendwie total nett. Und ich denke, das waren sowas wie Einkaufslisten, das waren irgendwie, wie können wir ein kleines Projekt planen oder wenn wir sagen, ich meine, irgendwie eine kleine Reise, ein kleiner Trip. Und ich denke schon, dass das tatsächlich mit KI schon sehr gut unterstützt werden kann. Es heißt jetzt nicht unbedingt, dass es die allerbesten Ergebnisse immer bringt. Also auch hier, denke ich, sollten wir auf jeden Fall nochmal auf die Links klicken, schauen, gibt's das wirklich? Und wir sehen vielleicht, also ne, wir sollten schon gegenchecken.
Ja.
Aber einfach zu überlegen, ich meine, wenn ich jetzt an meine Vergangenheit denke, wie lang meine Eltern immer recherchiert haben, bis sie irgendwas gebucht haben für den Urlaub, das war ein, ich weiß nicht, Wochenprojekt, ja. Oder wenn ich jetzt überlegt habe, ich habe während meinem Studium recht lange in einem Café gekellnert und dann habe ich mir mit von meinem ersten Geld irgendwie eine Spiegelreflexkamera, so ein Einsteigermodell gekauft, wie lange ich da recherchiert habe, was ich da kaufen will, dann glaube ich schon, dass wir solche Dinge verkürzen können, ja. Und ich weiß am Ende auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass ich dann unbedingt die allerbeste Entscheidung getroffen habe. Ich habe ja auch recherchiert und mir gewisse Seiten angeguckt, ob das am Ende das Beste war. I don't know. Am Ende musste ich mich entscheiden und ich glaube, dass solche Entscheidungsprozesse kann man schon mit KI deutlich verschlanken oder sich Dinge vergleichen lassen. Das hat mir auch kürzlich eine Entwicklerin gesagt, die hat sich tatsächlich, sie wollte ein neues Handy kaufen und sie hat quasi gesagt, okay, sie hat die und die jetzt in der näheren Auswahl, vergleicht die mal, gesagt mit Pro und Contra. Nicht, dass jetzt dann die KI am Ende die Entscheidung trifft, aber dass man sich solche Entscheidungen erleichtern kann. Und ich glaube, da verbringe ich auch mittlerweile deutlich weniger Zeit mit solchen Entscheidungen und finde es tatsächlich hilfreich, da mal KI zu fragen. Wie gesagt, nicht als Ersatz, aber als Beschleunigung.
Ja, und total wichtig zu gucken, wie kann ich mein Gehirn trotzdem nicht ausschalten. Und das sind ja genau die Beispiele, wenn wir auf LinkedIn uns manche Posts angucken. Ja, da ist ja direkt Copy-Paste und man weiß schon eigentlich, der weiß nicht, worüber er geschrieben hat. Und jetzt frage ich mich an der Stelle, die kam zumindest jetzt gerade spontan. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach trotzdem nochmal ChatGPT, wenn ich da jetzt zum Beispiel merke, da kommt eine Recherche raus, da fehlt mir vielleicht auch irgendwo, also zum Beispiel habe ich öfter mal erlebt, wenn ich irgendwie sage, Zielgruppe ist Frauen, mach mir mal dafür einen Vorschlag für XY und so oder für ein E-Mail oder sonst was, dass es dann von der Sprache her ist etwas, wo ich merke, das ist mir zu weich, zu girly, was auch immer. Da merkt man schon oft, da ist so ein trainierter Touch drin, ne? So wie du es angesprochen hast. Bringt es was, dass ich als Jude, also ich beschwere mich dann immer und sage, nee, so mache ich das nicht. Ja. Aber bringt es was, wenn ich auch als User die Rückmeldung in dem Prozess gebe oder ist das etwas, was dann eigentlich schon zu spät ist? Das fällt mir jetzt gerade noch ein als Frage.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ja auch bedeutet, wie können wir als Userin Einfluss nehmen. Ich würde sagen, definitiv bringt es was. Zum einen bringt es jetzt natürlich was für unser eigenes Modell oder das heißt Modell, aber quasi das System, das wir nutzen, weil das System lernt irgendwie auch auf unseren Eingaben. Gut, je nachdem, wie wir es eingestellt haben, wir können ja auch Einstellungen treffen quasi. Zum Beispiel soll ChatGPT die nächsten Ergebnisse oder in den nächsten Chats oder in anderen Chats quasi wissen, in Anführungszeichen, was wir quasi davor schon besprochen hatten, soll es auf Basis dessen lernen, auf Basis dessen Antworten geben. Da können wir ein paar Einstellungen treffen. Aber im Grundsatz, ja, würde ich definitiv sagen, es bringt natürlich jetzt schon mal was für unser NutzerInnenverhalten, dass dieses System dann vielleicht in Zukunft besser passt. Das ist vielleicht bei mir gendert, mit Doppelpunkt, und oder auch nicht, ne? Also das, solche Einstellungen, genau, können wir auf jeden Fall treffen, können wir auch im System vorgeben. Die Frage ist ja wahrscheinlich auch, verändert das das fürs große System, also für quasi für das System an sich?
Perspektivisch, genau. Ja.
Ich würde sagen, ja, wir wissen nicht ganz genau, in welchem Ausmaß das der Fall ist. Das legen die nicht wirklich offen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber vielleicht ist es auch ein gewisser Sicherheitsmechanismus und man könnte es auch in eine andere Richtung denken. Man könnte jetzt auch sagen, wir füttern das mit, also ich will das nicht, aber mit ganz vielen frauenfeindlichen Gedanken. Könnte natürlich auch von anderen vielleicht das Ziel sein. Deswegen, dass so ein System ohne Schranken quasi von NutzerInnen lernt, ist ein Stück weit auch gefährlich. Also das hatten wir, ich weiß nicht, das Beispiel von, ich glaube, Tay hieß der, dieser Microsoft-Bot, der, glaube ich, auf Twitter unterwegs war. Die hatten den quasi von, die hatten den quasi einfach auf Input von NutzerInnen, also die hatten den mit anderen NutzerInnen in den Austausch treten lassen und quasi die haben dieses System auf Basis ihrer Interaktion dann trainiert. Und innerhalb von einem Tag war das irgendwie ein frauenfeindlicher Faschist, der irgendwie Nazi-Parolen rausgehauen hat. Und der wurde dann irgendwie, ich glaube, nach ein, zwei Tagen wieder rausgenommen. Da wurde quasi diese Schranke nicht vorgegeben, ja. Und dann hatten vielleicht Personen auch absichtlich den so trainiert. Deswegen würde ich sagen, solche Schranken sind wichtig. Aber wir können einen Einfluss nehmen. Also was zum Beispiel, wie du sagst, wir können in Austausch gehen, können sagen, hey, ich fand das Ergebnis nicht gut. Wir können aber auch Daumen hoch, Daumen runter geben. In manchen Systemen kann man sogar Bias aktiv aufzeigen. Das hat sicherlich auch einen Einfluss auf zukünftige Systeme. Und wenn viele Personen von uns das tun, dann wird das auch einen Einfluss haben und ist am Ende auch wichtig. Und das auch wiederum wichtig, dass wir auch Frauen oder auch andere marginalisierte Menschen KI nutzen, weil am Ende sollen diese Systeme ja immer besser auf die zukünftigen NutzerInnen passen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass in Anführungszeichen nur weiße privilegierte Männer diese Systeme nutzen, dann wird es natürlich auch immer besser, wird dieses System quasi programmiert, entwickelt, feingetuned werden für diese Zwecke. Und das sollten wir natürlich verhindern. Deswegen ja, wir sollten Feedback geben. Wie groß der Einfluss am Ende ist, hängt sicherlich eher davon ab, wie viele von uns das tun.
Wenn du dir vorstellst, es ist 2030, es geht ja schneller als man denkt. Und feministische KI ist Standard. Wie würde das vielleicht auch unsere Arbeitswelt oder auch unsere private Welt beeinflusst haben?
Also ich glaube, das würde tatsächlich alles beeinflussen, weil das, was wir sehen, wir hatten irgendwie LinkedIn, andere Social Media Accounts, das wird algorithmisch gesteuert. Also wen wir sehen, was wir sehen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass der LinkedIn-Algorithmus so trainiert ist, dass wir eher, oder so festgesetzt ist, dass wir eher Personen sehen, die ein bisschen mehr Reichweite haben als wir, die quasi Posts haben, die irgendwie ein bisschen besser performen als wir. Was ja ein Stück weit immer den Anreiz setzt, selbst besser zu werden, aber da fühlen wir uns vielleicht auch immer ein bisschen schlechter. Ja, also und ich meine, das sind ganz viele Entscheidungen, die in so einem System stecken, die was mit uns machen. Und wenn ich jetzt denke, dass wir das feministische KI, dass feministische Ansätze, Perspektiven in solchen Algorithmen Standard sind, dann würde das anders aussehen. Dann würden wir vielleicht eher Personen sehen, zum einen, ich denke, wir würden verschiedene Blickwinkel abgebildet bekommen, nicht nur die Bubble, in der wir sind, sondern es würde explizit Diversität anzeigen sollen. Aber vielleicht auch teilweise Inhalte, die uns gut tun und weniger nur die Inhalte, die viele Klicks machen. Also auch da wissen wir ja bei YouTube, TikTok und so weiter, selbst Accounts, die eigentlich nichts einstellen, wenn die einfach mal laufen lassen und auf nichts klicken, dann sehen die ja nach weniger Zeit irgendwie extremistischen rechten Content, ja. Und das würde definitiv nicht passieren, sondern wir werden sicherlich Inhalte sehen, die vielleicht irgendwie zu uns passen, die uns aber auch andere neue Perspektiven aufmachen, aber die sicherlich nicht immer extremer werden und die uns vielleicht auch nicht nur dazu verführen, immer länger auf solchen Plattformen zu sein, was natürlich aktuell der Antrieb hinter diesen Systemen ist.
Ja,
auch in anderen Bereichen. Ich denke, wenn ich an denke, wir hatten vorhin Madame Moneypenny und Finanzen am Ende, wer kann Kredite bekommen. All diese Entscheidungen, die würden am Ende nicht nur auf Basis von Vergangenheit basieren, weil und die zeigen eben, Frauen haben bisher weniger Geld verdienen weniger Geld, haben weniger Vermögen, haben weniger Kredite bekommen, haben sie deswegen auch seltener zurückgezahlt. Aber wenn wir uns tatsächlich angucken, die Frauen, die Kredite bekommen haben, zahlen sie sogar oft besser zurück als Männer, zuverlässiger. Und ich glaube, dann würden solche Ideen mit einfließen, dass wir wirklich darauf achten, hier Gerechtigkeit reinzubringen. Das würde am Ende natürlich auch im Recruiting Einfluss haben. Das würde Einfluss haben darauf, welche Schulinhalte lernen wir, welche Schulbücher haben wir, welche Texte lesen wir in der Schule. Lesen wir hier vor allem weiße Männer aus dem Westen. Also ich meine, das war zumindest bei mir der Fall. Wir könnten Untersichtsmaterial damit screenen lassen und uns Bias aufzeigen und dass wir eben gerade diverse Blickwinkel einbringen. Also ich glaube, am Ende kann das unsere Gesellschaft eigentlich fast überall positiv verändern. Und das ist am Ende meine Vision. Und es ist auch möglich. Ja, ich glaube nicht, wenn wir uns nur auf Meta verlassen oder Amazon und die großen Anbieter. Aber es ist möglich, wenn wir schauen, wie können wir selbst prägen, wie können wir vielleicht auch andere Entwicklungen unterstützen, weil vielleicht noch hier einfach so ein kleiner positiver Ausblick. Es gibt viele Beispiele von KI-Anbietern, von Entwicklungen, auch von NGOs, die das anders machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel MyProtectify. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, die eine KI entwickeln, die heißt Maya. Das ist ein Chatbot oder ein Hilfebot, der am Ende Menschen mit Gewalterfahrungen in Beziehungen helfen soll, also mehrheitlich Frauen. Und der soll den Support geben, ohne Stereotype, Vorurteile auch diese Frauen zuzugeben, wo es dann doch oft heißt, naja, warum hast du den nicht verlassen? Du bist irgendwie selbst schuld, du hast dann mit. Mhm. Und das am Ende dazu führt, dass Frauen dann ein Problem haben, dass sie am Ende das Problem bei sich suchen, sondern eher, wie können wir solche Menschen supporten, da auch rauszugehen? Ein anderes Beispiel, was ich sehr cool finde, hat sich auch aus Forschung entwickelt. Das ist Fair Solution, heißt es. Und das ist ein KI-System, was Unternehmen einsetzen können, um unterschiedliche Gaps festzustellen. Zum Beispiel in Bezug auf Gender, in Bezug auf Herkunft, Alter und Menschen mit Behinderung. Gibt es Gaps in Karrierechancen in Unternehmen? Gibt es Gaps in Bezug auf Gehalt, in Bezug auf Führungspositionen? Und dann auch Vorschläge machen, wie können Unternehmen diese Gaps schließen. Ne? Es gibt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt KI-Systeme, die Sprache barrierefreier machen, die Sprache inklusiver gestalten. Und da gibt es so viel, was wir einsetzen können, wo wir auch überlegen können, wie können wir das in unseren Unternehmen integrieren. Und natürlich sind das eher die kleineren AnbieterInnen, würde ich sagen. Es sind oft irgendwie auch NGO-getrieben. Die sind oft teilweise aber auch politisch unterstützt. Und auch vielleicht noch als letztes Beispiel Gesundheit. Am Ende gibt es hier auch ein großes Gap. Frauen haben oft schlechtere Gesundheit als Männer. Es werden ihre Krankheiten nicht erkannt, die Symptome werden nicht erkannt, sie werden falsch behandelt. Und natürlich kann KI absolut alles davon reproduzieren, aber sie kann auch eingesetzt werden, um genau sowas zu verändern. Deswegen würde ich sagen, wenn ich daran denke, dass 2030 KI feministisch geprägt ist, dann kann es unser Leben sehr, sehr viel gerechter machen.
Das klingt so schön. Das klingt wirklich schön. Und so mit diesem Ausblick gehen wir jetzt quasi in drei letzte Fragen, die ich an dich persönlich habe, liebe Eva. Was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten? Ist das da, wo deine Katze gerade zu sehen war?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, es ist eigentlich mein Homeoffice und da, wo meine zwei Katzen sind. Teilweise auch auf dem Sofa. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie an was ich arbeite. Finde ich manchmal auch sehr angenehm mit Tee und oder einem entkoffinierten Cappuccino und mit einer Decke und einer Katze drunter oder mein Homeoffice. Ja.
Ja, sehr cool. Ja, das Sofa kaufe ich sofort mit, hat sich bei mir auch immer mehr durchgesetzt in letzter Zeit. Das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast, deins mal klar, ja, vielleicht noch ein anderes.
Was habe ich gelesen? Also ich höre sehr gern Hörbücher und ein Buch, was jetzt erstmal kein Sachbuch war, das letzte habe ich tatsächlich heute Morgen fertig gehört, das war Sunrise on the Reaping. Das ist quasi eine Fortführung von Tribute von Panem gewesen. Und schon auch ein bisschen schwere Kost. Ich fand es schon auch, aber trotzdem am Ende, wenn ich mir denke, was wir für faschistische Strukturen sehen, dann glaube ich, ist es auch ganz gut, nochmal zu erinnern so an so Dystopien. Und vielleicht, wenn ich jetzt an KI denke und an ein Sachbuch, welches ich gehört habe, was ich richtig gut fand, das hieß More Everything Forever. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es auf Deutsch heißt, aber da geht es auch darum, quasi, welche mächtigen Personen gibt es hinter KI? Wer hat Einfluss? Was ist deren Ziel? Und wie können wir das verändern? Und wie können wir eigentlich auch einen demokratischen, kritischen Blick drauf haben? Das fand ich extrem gut.
Ja, super. Dann haben wir gleich zwei Buchempfehlungen. Einmal deins auf jeden Fall, um sich bei KI weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig, was du gerade empfohlen hast, packen wir auf jeden Fall auch beide in die Shownotes. Was ist eine Sache, die dich sofort entspannt?
Mich entspannt sehr, zu malen oder zu zeichnen oder bei Hörbuch zu hören. Also ich finde, das ist was da, also ich sehe das auch auf meiner Uhr, die macht so Health-Stress oder so gewisse Tracking und sehr oft, also das ist wirklich, dann bin ich im blauen Bereich, malen und zeichnen. Manchmal auch Musik, aber eigentlich Hörbuch und zeichnen und gerne auch ein Hörbuch, was ich schon kenne, dann komme ich in so ein ganz meditatives Feeling.
Cool, schöne Anregung. Oh, ja, habe ich richtig Lust zu jetzt gerade. Vielen Dank. Es ist zwar Montagmorgen, aber macht ja nichts. So, nicht beste Zeit, aber ich guck mal. Also vielen, vielen Dank an dich, Eva. Ich glaube, die Message ist klar. Wir haben überall Möglichkeiten mitzuwirken. Und wenn es manchmal vermeintlich klein ist, aber es macht alles in der Summe einen Unterschied. Und deswegen der große Appell an uns, da bewusster vorzugehen, bewusster zu korrigieren, bewusster noch Fragen zu stellen, damit Benachteiligungen nicht weiter reproduziert werden. Vielen Dank an dich, liebe Eva, dass du zu Gast
vielen
warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an dich. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dir vor allen Dingen viele Impulse mitgegeben hat, dann teile die super gern auch mit Freundinnen, Kolleginnen, sodass wir wirklich das Thema auch weiter voranbringen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.